Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich möchte gleich beginnen mit einem Zitat, von einem Agroökologie-Treffen von 2015 in Nyeleni in Mali. Es ist ein Treffen von Organisationen, von Bäuerinnen, von Hirten, von Fischerinnen, von Landlosen, die sich für einen System Change in der Landwirtschaft einsetzen. We will fight to expose and block the insidious appropriation of agroecology. The real solutions to the crisis of the climate, malnutrition, and so on will not come from conforming to the industrial model. We must transform it and build our own local food systems that create new rural-urban links based on truly agroecological food production by peasants, artisanal fishers, pastoralists, indigenous peoples, urban farmers, and so on. We cannot allow agroecology to be a tool of the industrial food production model. We see it as the essential alternative to that model, and as the means of transforming how we produce and consume food into something better for humanity and the earth. Dies ist die Stimme derjenigen, die vom heutigen System der Landwirtschaft am meisten und am direktesten betroffen sind. Wir arbeiten mit ihnen und aus dieser Solidarität kommt meine Ansicht, unsere Ansicht zur Agrarökologie, zur Landwirtschaft, über die ich heute zu Ihnen sprechen möchte. Ich könnte Ihnen Beispiele erzählen, unzählige Beispiele von Leuten, die von Plantagen vertrieben wurden, die der Gewalt auf Plantagen ausgesetzt sind, die den Zugang zu ihrem Saatgut verloren haben. Beispiele aus Liberia, aus Indonesien, aus Guatemala, die zeigen, warum die Leute zu einer so klaren Position gegen die Konzerne kommen und für eine Agrarökologie die System Change bedeutet. Aber ich bin sicher, Sie alle kennen diese Beispiele oder andere. Sie haben darüber gelesen, Sie haben darüber Dokumentationen gesehen und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, zu was für einer Position und Praxis diese Beispiele führen, für die betroffenen Leute und für uns. Ich habe keine Präsentation. Das ist der Grundding. Nun beginnen wir bei der Klimakrise. Die Veränderung des Klimas war wohl noch nie so offensichtlich und so bedrohlich, auch bei uns. Auch wenn wir weit weniger betroffen sind als die Leute in vielen Ländern des globalen Südens, weniger betroffen sind und weniger betroffen werden, weniger betroffen sein werden auch in der Zukunft, so dämmert es doch auch bei uns, vielen Leuten und immer mehr Leuten, wie zerstörerisch unser heutiges System ist. So kann der Eindruck entstehen, dass angesichts dieser großen Bedrohung alle zusammen Lösungen suchen müssen. Die Leute in den Ländern des Südens, die zwar nicht schuld sind an der Klimakrise, aber am meisten betroffen, sie zusammen mit dem sogenannten Privatsektor, also auch mit den großen Konzernen. Diese Zusammenarbeit scheint auf der Hand zu liegen. Noch nie war die Macht der Konzerne und ihrer Besitzer größer als heute. Von den größten Wirtschaftsakteuren, von den 100 größten Wirtschaftsakteuren auf der Welt, sind gerade mal 29 Länder und 71 Konzerne. Um Wirkung zu erzielen, so scheint es, ist nichts logischer, als mit diesen mächtigen Konzernen zusammenzuarbeiten. Schließlich haben sie sich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten die Kontrolle angeeignet über Millionen Hektar Land, über Wissen, über Forschung, über Märkte. Es scheint attraktiv, Agrarökologie zu einem reinen Instrument zu machen, zu einem Instrument der ökologischen Landwirtschaft, das auch für Sie, für die Konzerne, für die Investmentfonds lohnend ist. Nur mit den Konzernen und ihrer Macht kann man Wirkung erzielen, so könnte man denken. Aber wir sollten uns fragen, warum diese Konzerne die Agrarökologie nicht schon längst eingeführt haben. Gerade heute, wo sich Krise an Krise zu reihen scheint, müssen wir klar sehen, wer denn welche Interessen hat. Die Konzerne, die Investmentfonds im Hintergrund, gewisse Regierungen, Sie alle leben vom heutigen System und sie leben gut davon. Sie und das System, das sie stützen, sie sind dafür verantwortlich, dass die Welt heute so ist, wie sie ist. Die Konzerne und die Investmentfonds, sie sind reich geworden durch das System der geistigen Eigentumsrechte in der Landwirtschaft und die Renten, die daraus kommen. Sie wollen Genome besitzen, Sorten, Technologien, Ideen. Aber Agrarökologie basiert gemäß FAO auch auf dem gemeinsamen Erarbeiten und dem Teilen von Wissen. Die Konzerne sind reich geworden durch die Ausbeutung von Arbeitskräften auf Plantagen, in Fabriken, in Supermärkten. Agrarökologie heißt aber gemäß FAO auch eine solidarische Ökonomie ohne Ausbeutung. Die Konzerne sind reich geworden, weil sie sich riesige Ländereien unter ihre Kontrolle gebracht haben. Aber Agrarökologie kann nur gelingen, wenn das Land denen gehört, die es bewirtschaften. Nun, wenn sich die Konzerne wegen all dem durch die Agrarökologie bedroht fühlen, dann ist das gut so. Wenn aber die Konzerne plötzlich auch agrarökologisch arbeiten wollen und in der Agrarökologie gar eine Chance sehen, dann ist das gefährlich. Dann bedeutet es, dass sie die Agrarökologie auf ein bloßes Set an Anbaumethoden reduzieren wollen. Dass sie die Agrarökologie nicht als eine wundervolle Möglichkeit für eine gerechtere und ökologischere Landwirtschaft verstehen wollen. Nein, sie verstehen es als eine weitere Möglichkeit, ihr Businessmodell der Zeit anzupassen. Sie wollen der Agrarökologiebewegung des globalen Südens und auch hier auf der ganzen Welt die Kraft nehmen, damit sie weiterhin Gewinne machen können. Sie wollen davon ablenken, was nötig wäre für einen System Change. Es wäre nötig, die Macht und den Besitz derjenigen, die das kapitalistische System stützen und davon profitieren, die Macht und den Besitz der Konzerne und ihrer Besitzer zu zerschlagen. Nur so können wir wirklich ökologische, gerechte und gute Ernährungssysteme erschaffen. Nun, vielleicht finden Sie das ideologisch, denn so nennt man gemeinhin und fälschlicherweise eine kritische Sicht auf die Welt. Aber diese Sicht kommt nicht oder nicht allein aus meiner Analyse. Sie kommt aus meiner täglichen Erfahrung. Wir arbeiten mit Leuten im globalen Süden zusammen. Wir erleben, auf wie viele Weisen sie um ihr Land gebracht werden, um ihr Wissen, um ihr Saatgut und um ihre demokratische Mitbestimmung. Nun, heute möchte ich einen Fokus setzen auf das Land. Denn um die Ziele der Agrarökologie zu erreichen, ist die Landfrage eine sehr zentrale Frage. Die Leute, die auf dem Land arbeiten, brauchen mehr als nur Zugang zu Land, den eine Firma geben oder nehmen kann. Sie brauchen langfristige Rechte, sie brauchen Kontrolle über das Land, um es gemeinsam bewirtschaften zu können. Und am Beispiel Land lässt sich auch gut zeigen, wie auf allen Ebenen daran gearbeitet wird, dass so ein Wandel, so eine Kontrolle nicht Wirklichkeit wird. Nun, was passiert, wenn die Leute das Recht, die Kontrolle über ihr Land verlieren? Dann wird dieses von Konzernen so genutzt, dass sich damit möglichst viel Geld machen lässt. Angebaut wird nicht, was die Hungrigen satt macht, sondern was Gewinn bringt. Oft arbeiten dann die ehemaligen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern als miserabel bezahlte, temporäre Arbeitskräfte auf den neuen Plantagen. Oder sie sind gefangen in Knebelverträgen mit großen Firmen, im sogenannten Contract Farming. So wird Agrarökologie verhindert. Die Weltbank hat beispielsweise ein Programm, das heißt Enabling Business in Agriculture, also Business in der Landwirtschaft zu ermöglichen. Die Länder werden da im sogenannten Ease of Doing Business Index bewertet, auch zum Thema Land. Die Rezepte der Weltbank für diese Entwicklung sind, dass die Länder das Land, alles Land, privatisieren sollen und an den Meistbietenden verkaufen. Insbesondere schlägt die Weltbank Ländern des Südens vor, öffentliches Land und Almenden müssten völlig privatisiert werden und kommerziell genutzt. Best Use nennt sich das. Das verkennt völlig, dass Millionen von Bäuerinnen, von Hirten, von Indigenen auf die Nutzung dieser Almenden angewiesen sind, sei es Wasser, Land oder Wälder. Wenn Land auf diese Weise zur Ware wird, dann verlieren all diese Menschen ihre Lebensgrundlage. Best Use müsste Agrarökologie sein, aber das ist nicht mehr möglich, wenn das Land dem Meistbietenden gehört. Nun, wenn Land zur Ware wird, dann werden Landrechte oft ganz platt und eindimensional festgeschrieben. Also dabei werden die Nutzungsrechte an Land meist nicht berücksichtigt. Ebenso wenig wie koloniale oder andere Geschichten von Landenteignung. Wenn das aber getan wird, dann werden alte Ungerechtigkeiten zementiert und gestützt. Ungerechtigkeiten zwischen Geschlechtern, weil Frauen das Land kaum je besitzen. Ungerechtigkeit zwischen denen, die da Indigene sind, und solchen, die vielleicht schon vor Jahrzehnten da eingewandert sind. Gestützt wird aber auch koloniales Unrecht. Einerseits, weil die Kolonialmächte in vielen Ländern die Macht der Chiefs, der traditionellen Autoritäten, so ausgebaut haben, dass diese Land überhaupt erst verkaufen oder verpachten durften. Koloniales Unrecht wird aber auch gestützt, weil viele der Plantagen und der Großgrundbesitztümer direkt ein Erbe des Kolonialismus sind. Nun, was es dringend braucht, sind Landreformen. Die internationale Kleinbauernbewegung La Via Campesina, aber auch viele nationale Bäuerinnen und Landlosenorganisationen kämpfen seit Jahrzehnten für Landreformen, damit die das Land kontrollieren, die es bebauen, die davon leben. Aber das wiederum wird von großen Institutionen wie die Weltbank und vielen anderen bekämpft. Manchmal genügt es, die bloße Idee von Landreformen zu dämonisieren mit Schreckgespenstern wie Zimbabwe. Aber manchmal müssen die Konzerne stärkere Geschütze auffahren. Dafür gibt es beispielsweise die Investitionsschutzabkommen, die meist Teil der Freihandelsverträge sind. Wenn Regierungen oder nationale Gerichte entscheiden, Konzerne hätten Land widerrechtlich angeeignet oder sie würden die Natur zu sehr verschmutzen und müssten darum das Land den Leuten zurückgeben, dann dürfen die Konzerne gegen diese Regierung klagen. Und das tun sie auch. So hat beispielsweise Tansania beschlossen, die schwedische Agro Eco Energy müsse den Leuten das Land zurückgeben, das der Investor ihnen genommen hat, ohne ihr Einverständnis. Das Unternehmen hat die tansanische Regierung daraufhin auf 52 Millionen Dollar verklagt. Dass sowas möglich ist, macht Landreform und Agrarökologie immer schwieriger. Mehr Land besitzen, mehr Land pachten, mehr Land kontrollieren, das ist zentral für die Profitinteressen sowohl der Lebensmittelkonzerne wie Nestle, den Handelsunternehmen wie Cargill, von Firmen, die Agrartreibstoffe anbauen, wir haben es gehört, Kaffee, Soja, Schnittblumen. Um sich den Boden anzueignen, lobbyieren diese Konzerne für eben solche Landgesetze, die ihnen das Geschäfte machen, vereinfachen, sie heißen ja schon so. Sie drohen mit Klagen von internationalen Schiedsgerichten, wenn Landreformen drohen oder bessere Umweltgesetze. Und es lohnt sich, denn Landgeschäfte sind profitabel. Die Investoren machen Werbung mit Profiten im zweistelligen Bereich. In Zeiten von unruhigen Finanzmärkten und Blasen, wenn viele Anleger, seien es Hedgefonds oder Pensionskassen, gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Kapital, dann wird Land zur attraktiven Anlagemöglichkeit. Aber dieser Gewinn im zweistelligen Bereich, der muss irgendwo abgeschöpft werden. Die Produktivität muss hoch sein, die Löhne tief. Und diese Gewinnmöglichkeiten müssen verteidigt werden. Nun, die Unternehmen sind außerordentlich geschickt darin, ihre eigenen gewinnbringenden Aktivitäten als gut fürs Allgemeinwohl zu verkaufen. Indem sie das tun und knallhart lobbyieren, bekommen sie immer wieder für ihre Aktivitäten öffentliches Geld. Erstens geben die sogenannten Entwicklungsbanken Kredite damit große Firmen immer mehr Land unter ihre Kontrolle bringen und damit in die Kreisläufe der kapitalistischen Landwirtschaft. Zweitens gibt es eine immer engere Zusammenarbeit zwischen Konzernen und den staatlichen und halbstaatlichen Entwicklungszusammenarbeitsinstitutionen. Gemeinsam werden Projekte realisiert, die von öffentlichen Geldern finanziert und gestützt sind, aber in erster Linie dazu dienen, die industriell-kapitalistische Landwirtschaft auf immer größere Gebiete auszudehnen. Das bringt den Firmen Einfluss, Absatzmärkte und Gewinn. In die gleiche Richtung arbeiten viele große private Stiftungen wie die Bill & Melinda Gates Foundation, die eine zweite grüne Revolution, oder für Afrika war die erste, eine grüne Revolution in Afrika wollen. Und nur aus aktuellem Anlass, wenn nun der Global Head of Public Affairs bei Nestle Vizedirektor bei der BEZA wird, ist das nur ein Beispiel, das diese enge Zusammenarbeit zeigt. Nun, wenn das Wohl von Konzernen als Bedingung gesehen wird für das Wohl der Gesellschaft, dann unterstützen wir diejenigen politischen Kräfte, die keine Umverteilung wollen, keine strengeren Arbeitsgesetze, keine Mindestlöhne, weder Umweltgesetze noch Steuern. Aber mit diesem, dem heutigen System, das uns in diese existenzielle Krise erst gebracht hat, werden wir aus dieser Krise nicht rauskommen. Vielleicht denken Sie jetzt, dass ja nicht alle Firmen so sind. Dass es durchaus kleine Firmen gibt, die eine andere Landwirtschaft wirklich wollen, die an einer echt agrarökologischen Lösung interessiert sind. Auf jeden Fall. Ich habe den Begriff Privatsektor absichtlich nicht verwendet. Ich finde ihn irreführend. Wenn ich von großen Firmen spreche, von Konzernen, von Investmentfonds und der Weltbank, dann meine ich auch Sie und nicht die kleinen Betriebe. Obwohl auch Sie und auch wir wohl oder übel Teil des Systems sind, das Renditedruck und Gewinn über das Wohl der Menschen stellt. Wenn aber Agrarökologie Realität werden soll, dann muss Land allen gehören, damit darauf ökologisch produziert werden kann. Nun, ich komme zurück zur Agrarökologie. Agrarökologie funktioniert und für die Bäuerinnen und Bauern, für die Landarbeiterinnen und Arbeiter, für die Konsumentinnen und Konsumenten, für uns hat sie eine große, eine revolutionäre Kraft. Mit ihr wird es möglich, ein anderes Ernährungssystem zu denken, zu verwirklichen, zu beginnen. Aber um dahin zu gelangen, zu einer ökologischen, gerechten Landwirtschaft, müssen wir uns genau überlegen, warum wir diese Landwirtschaft nicht schon lange haben. Es ist ja nicht so, dass es bisher noch keine Alternativen gegeben hätte. Es ist nicht so, dass bisher alle meinten, es sei gut und ungefährlich, mit Helikoptern Pestizide über Dörfer zu sprühen. Es ist nicht so, dass bisher alle meinten, es sei das Beste für die Bauern, wenn Syngenta die Patente auf Pflanzen besitzt. Es ist nicht so, dass bisher alle Akteure nur von der Frage beseelt waren, wie alle Menschen ernährt werden könnten und es einfach nicht geschafft haben. Der Grund, warum fast 1 Milliarde Menschen hungert, warum jährlich gemäß der UN 200.000 Menschen an Pestiziden sterben, der Grund dafür ist, dass es sich lohnt. Es lohnt sich für die Konzerne, für ihre Besitzer, für die Investoren. Hungernde und Tote werden von ihnen wohl nicht gewollt, aber sie spielen auch keine Rolle, zumindest nicht in den Gewinnberechnungen. Es lohnt sich für die Konzerne, Menschen gewaltsam zu vertreiben, um Soja anzupflanzen und immer noch mehr Fleisch zu produzieren. Es lohnt sich, Arbeiterinnen und Arbeiter, sogar Kinder, auf Plantagen arbeiten zu lassen für Palmöl und Schokolade. Es lohnt sich, Geflüchtete illegal zu belassen, damit sie zu sklavenartigen Bedingungen unsere Tomaten pflücken können. Es lohnt sich, Millionen dafür auszugeben, für Pestizide und Dünger zu lobbyieren, damit diese entgegen besseren Wissens nicht verboten werden. Es lohnt sich, bäuerliche Sorten zu enteignen, um die Sorten dann bei Bedarf teuer zu verkaufen. Das ist kein Auswuchs des kapitalistischen Systems, sondern sein tägliches Funktionieren. Nun, wenn wir nichts anderes tun, nichts anderes ändern, als die Agrarökologie einzuführen als Technik, als bloße Methode, dann lohnt sich all das noch immer. Wenn wir agrarökologische Methoden anwenden, die zu Recht viel mehr Arbeit brauchen, dann lohnt es sich umso mehr, diese Arbeiterinnen und Arbeiter auszubeuten. Wenn wir Konsumentinnen davon überzeugen, mehr für ihre agrarökologisch produzierten Lebensmittel zu bezahlen, kann man noch höhere Margen abschöpfen, dann lohnt es sich noch mehr, Leuten das Land wegzunehmen und darauf für sie zu produzieren, für die, die es zahlen können. Wenn wir agrarökologische Methoden nutzen, die auf lokalem Wissen basieren, dann hört Syngenta vielleicht auf, hochgefährliche Pestizide zu verkaufen. Dafür kann sie sich dieses lokale Wissen aneignen, patentieren, verkaufen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich all das nicht mehr lohnt. Und dass es nicht mehr möglich ist, etwas zu machen, nur weil es sich lohnt. Obwohl es Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt, ausbeutet, die Natur und das Klima zerstört. Eine solche Welt ist möglich und die Agrarökologie steht dafür. Land muss den Leuten gehören, die darauf arbeiten, seien es Kleinbäuerinnen oder Landarbeiter. Wissen und Saatgut müssen frei zugänglich und demokratisch besessen und organisiert werden. Forschung muss darauf ausgerichtet sein, was den Menschen und der Umwelt dient, nicht dem Gewinn. Leute müssen demokratisch darüber entscheiden, was angebaut werden soll und was gehandelt. Ja, wir müssen viel Überzeugungsarbeit leisten, um eine solche grundlegende Umorganisierung der Landwirtschaft, einen System Change, zu erreichen. Aber warum sollen sich die großen Konzerne auf sowas einlassen, wo sie doch jetzt jährlich Milliarden profitieren? Auf eine Umorganisation, die darin besteht, dass Konzerne schlussendlich allen gehören oder nicht mehr existieren. Wenn sich die Konzerne bessern wollen, nur zu. Niemand steht ihnen im Weg. Kleinere Firmen sind oft an echter Veränderung interessiert, selbstverständlich. Auch einzelne Akteure in den Konzernen, auf jeden Fall. Aber die großen Konzerne als Ganzes und das Kapital, das sie stützt, sie machen das Gegenteil. Gemäß dem Report von Global Witness war 2017 das Agrarbusiness zum ersten Mal die größte Ursache von Gewalt gegen Menschen, die sich wehren. Gegen Aktivistinnen und Aktivisten, die dafür kämpfen, über ihr Land und ihre Ressourcen selbst zu bestimmen. Sie werden immer stärker verfolgt, eingesperrt, eingeschüchtert und umgebracht. Aber sie machen weiter. Und auf ihrer Seite müssen wir stehen. Aus ihren Erfahrungen, aus ihren Bewegungen ist die Ernährungssouveränität gewachsen. Und die Agrarökologie ist Teil dieser wunderschönen und möglichen Utopie.